die letzte Rache. Nein, ich war das nicht. Ein Mann in meinem Alter tut so etwas nicht. Sie haben mir nicht geglaubt, obwohl es ihnen merklich schwer gefallen ist. Die Beweise haben gegen mich gesprochen. Und trotzdem konnten sie nicht glauben, dass ein unbescholtener Mann in meinem Alter zu so etwas fähig ist. Ich hätte das Messer, mit dem ich ihm die Kehle durchgeschnitten habe, doch vergraben sollen. Wieder mal war ich zu geizig. Man hat eben zu viel Not erlebt. Es war zum Totlachen, wie sie nach meiner Motivation gesucht haben. Aber irgendwann hatte ich Mitleid und habe gestanden. Spielschulden. Ich will mein Geld wiederhaben. Der Typ ist aggressiv. Ich nehme mein Messer mit, um mich verteidigen zu können. Im Streitern habe ich mich so aufgeregt, dass... und so weiter und so fort. Hätte ich gesagt, es war Notwehr, die hätten mir sofort geglaubt. Aber da war ich dann schon so weit, dass ich mich wieder besonnen hatte. Billig davonkommen wollte ich ja gerade nicht. Das war nicht Teil des Plans. Und was die wollten, wusste ich. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe mein Leben nicht damit verbracht, in der Nase zu bohren und aus dem Fenster zu sehen. Die wollten ihr Weltbild sauber halten. Und in dem bringen 75-Jährige, harmlose Rentner, nicht willkürlich Leute um. Mit den Jahren weiß man, was die anderen wollen, ohne dass sie es einem auf die Nase binden müssen. Meine Engel stand noch nicht richtig neben dem Gummibaum bei mir im Wohnzimmer. Da habe ich es ihnen schon angesehen. Die mussten nichts sagen. Dabei hatte ich keinem etwas von meiner leise vor sich hin wuchernden, verkrebsten Prostata erzählt. Wollten die mich doch tatsächlich in ein Heim stecken, mich zusammenfähig mit lauter depperten Tatterkreisen, die noch verkalkter sind als ich. Nein, danke. Klar, meine Enkel können unser Haus gut gebrauchen. Die haben ja selbst schon Kinder. Das Haus war unser Traum, den wir uns, Olga und ich, mit vielen Entbehrungen erfüllt hatten. Seinerzeit waren die Grundstückspreise niedrig und wir hatten total günstig einen riesigen Bauplatz gefunden. Heute könnten meine Enkel in den Garten gut ein zweites Haus bauen. Ab mit dem Alten, die paar Euronen für das Heim decken seine Rente und die Pflegeversicherung. Olga hätte ihnen das Haus sofort gegeben, da bin ich mir sicher. Für ihre Enkel hätte sie sich auch unter den Zug geworfen. Ich bin nicht Olga. Aber welche Wahl hatte ich denn? Ich könnte kotzen, wenn ich das fürsorglich schleimige Grinsen meiner Enkel sehe, mit dem sie mir irgendein schäbiges Altersheim anpreisen, das nur nach einem riecht. Pisse. Vermutlich würden sie genauso schmierig grinsen, während sie mir ein Kissen auf den Kopf drücken und später vom Arzt im Dorf den Totenschein über Herzversagen in Empfang nehmen. Welcher Arzt macht bei einem 75-Jährigen lang mit dem Totenschein rum, wenn der mit blauem Kopf morgens im Bett liegen bleibt? Keiner. Einen Alten abzumurksen ist doch kein Kunststück. Nein. Die Wahl, die ich hatte, war Pissgeruch oder Ersticken. Aber es gab doch eine Alternative. Was habe ich schon zu verlieren, wo ich eh bald sterbe? Gut, zuerst habe ich darüber nachgedacht, das Konto zu plündern und mir alles in die Adern und die verfügbaren Körperöffnungen zu ziehen, was der Drogenmarkt hergibt. Hinterm Bahnhof, dort wo die Dealer sich die Beine in den Bauch stehen, wollte ich mich mit Drogen eindecken und dann per Luxus-Espress ins Paradies düsen. Ich wollte mich mit Haschisch kichernd entspannen, mit Ecstasy noch einmal aufblühen und mit Kokain ein paar Nächte durchmachen. Was weiß ich, was ich noch hätte erleben können. Die Sache hatte einen Haken. Meine Rache käme zu kurz. Okay, Sie würden es nicht gerne in der Bild lesen, dass ein Tatterkreis mit Hilfe eines brisanten Drogenmixes in die Hölle abgepfiffen wäre. Es hätte ihnen auch nicht gefallen, wenn da gestanden hätte, dass ihr Opa von seinen Flugfähigkeiten dank LSD überzeugt, einen Rundflug versucht und sich, flach geworden, unter irgendeinem Hochhaus als Blutfleck verewigt hätte. Das wäre peinlich, weil jeder schnell wüsste, dass der durchgeknallte alte Greis ihr Opa war. Aber sie hätten sich den zeternden Alten im Heim oder das eklige Ersticken erspart. Ein wenig peinlich zu sein, reichte mir nicht. Und zudem stehe ich dann vor den Nachbarn und Freunden in einer Reihe mit den verlausten, klappertürren Gestalten, die ihr Leben nie im Griff haben und als Mamasöhnchen sich mit dem Schönsten verwöhnen, was der Markt fürs Hirn hergibt. Nein, danke. Wenn ich gehen muss, dann sollen meine Enkel einen anständigen Preis dafür zahlen. Und überhaupt, warum sein Leben wegwerfen, wo man gerade da noch nützlich sein kann? Ich war mein ganzes Leben lang nützlich und dazu noch sparsam. Der Knast kostet nichts und einen um die Ecke bringen, bekomme ich hin. Da haben die doch tatsächlich einen Typen aus dem Zuchthaus entlassen, der für den Mord an seiner Frau gerade mal läppische 8 Jahre abgesessen hat. Jetzt ist der Künstler, malt Bilder, in denen er ihren Tod vermarktet. Er hatte sie, besoffen, im Streit mit dem Auto platt gemacht. Sich so zuzudröhnen, dass man das Lenkrad gerade noch halten kann, mit seiner Alten vorher einen Streit vom Zaun brechen und laut werden, dass es die Nachbarn hören, dann die Frau über den Haufen fahren, ist einfach. Nachher dem Richter was vorzuheulen, ist noch einfacher. Und für so jemand ist es am allereinfachsten, den Psycho-Heini einzusülzen, der das Gutachten schreiben muss. Um wen kümmert sich dann der liebe Richter? Doch nur um den Kriminellen. Die Opfer und deren Angehörige sind denen doch wurscht. Ich weiß nicht, was die unter Gerechtigkeit verstehen. Vielleicht hätte ich länger zur Schule gehen sollen, um das in meinen Kopf zu bekommen. Aber dazu hat meinem Alten ja das Geld gefehlt. Mich konnte der Typ auf jeden Fall nicht in das Licht führen. Er lässt die Eltern ohne ihre Tochter weiterleben. Den beiden Kindern nimmt er die Mama. Und einen Bruder hatte sie auch. Einen, der anscheinend sehr an ihr hing. Nach 8 Jahren, jetzt den Sensiblen spielen und leben wie die Made im Speck, dazu fällt mir nichts mehr ein. Ist doch auch schick, als reuiger Mörder und Künstler aufzutreten. Das hat so etwas Wildes und gleichzeitig Kultiviertes. Nicht zu vergessen, dass man damit seine Bilder besser verkauft. Finden Sie das gerecht? Ich nicht. Und glauben Sie, die Angehörigen würden etwas unternehmen? Nie im Leben. Die Kriminellen sind immer im Vorteil. Die hauen zu und fackeln nicht lange. Fragen nicht, ob es sinnvoll ist, dir die Börse für 5 Euronen abzunehmen und dich dafür totzuschlagen. Sie finden es in Ordnung, dein Schaufenster, das dich ein paar Tausender gekostet hat, für die schäbige Auslage zu zerdeppern. Anständige Leute wie ich, die lassen sich alles gefallen. Und der Staat zuckt mit den Schultern, sieht im Kriminellen immer nur das hilflose Opfer der Umstände, als ob die nicht wüssten, was sie tun. Mit dem Stillhalten ist jetzt Schluss. Angefangen habe ich damit, mir einen Spazierstock zu kaufen. Wer traut einem gebrechlichen alten Mann schon etwas Böses zu? Der Kunstmörder ging jeden Abend zum Waldlauf. Das war nicht schwer rauszukriegen. Es war gerade November und früh dunkel. Ich kam ihm Tag für Tag, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, dem Autobahnzubringer, entgegen. Dort, wo die Straße aus dem Wald kommt, der in der Dämmerung so aussieht, als öffne sich da ein Loch. Am Zubringer ist immer viel Verkehr. Und er sprang wie immer aus dem Wald. Ihm ist nie aufgefallen, dass er mich jeden Abend an der gleichen Stelle getroffen hat. Einmal war es fast schon dunkel, weil die Wolken in ihrem Novembergrau schwer auf den Bäumen lasteten. Ich, schwarz angezogen, komme ihm freundlich lächelnd entgegen. Er lächelt mir, wie immer, als seinem alten Bekannten zu und schwupps liegt er auf der Straße. Ein LKW hat ihn flach gemacht, ging wohl ganz schnell. Auf jeden Fall weiß er jetzt, wie sich seine Frau damals gefühlt hat. Ist doch was, oder? Auf mich kam da keiner. Einen Tag später lese ich, dass er wohl beim Laufen gestolpert sein musste. Plötzlich war mein Leben wieder spannend. Vorbei die langweiligen Seniorennachmittage vor den Wahlen, die öden Vereinsfeiern mit Kaffee und Kuchen, vorbei das noch ödere Fernsehprogramm, mit dem sie vermutlich uns Alten klar machen wollen, dass sich das Weiterleben nicht lohnt. Jetzt galt es, neue Täter zu finden. Meine Enkel hatte ich zwischenzeitlich beruhigt bekommen. Die haben sich auf die Suche nach einem verpissten alten Silo gemacht. Das war nicht einfach. Denn wenn sie mal eins gefunden hatten, fand ich ein Haar in der Suppe, um es abzulehnen. Damit halte ich sie nun schon ein halbes Jahr hin. Das hat erst einmal gereicht, um mich vor ihnen in Sicherheit zu bringen. Die nächsten beiden waren lustig. Der eine hatte einen kleinen Jungen. Ersparen Sie mir die Details. Klingeln, die Tür geht auf, Wasser auf die Rübe und dann die Arbeit. Das war mein Plan. Hat auch funktioniert. Auf jeden Fall haben sie ihn in seiner Wohnung gefunden, einen Dildo in einer sensiblen Körperöffnung und das Corpus Delicti sauber amputiert. Gut, die Polizei war ja rechtzeitig da und hat ihn befreit. Ich wollte ja nicht, dass er verblutet. Man ist ja kein Unmensch. Fand ich aber richtig nett von denen, dass sie das alles so veröffentlichen ließen, wie sie es angetroffen haben. Da macht mir das Ganze auch mehr Spaß. Und Zeitungslesen lohnt sich wieder. Ich glaube, ich war der heimliche Star der Bild-Zeitung. Beim dritten haben sie mich geschnappt. Der Typ hatte angedrungen, eine Kurve nicht mehr bekommen und drei junge Leute mit seinem alten BMW von der Straße geschrappt. Er ist ausgestiegen, hat gesehen, dass sie alle in ihrem Blut lagen und ist dann seelenruhig nach Hause gefahren. Wer will schon den Führerschein entzogen bekommen? Einer von den dreien war sofort tot. Ein anderer hat die Nacht nicht überlebt und dem dritten bleibt für sein Leben eine Behinderung. Den Kerl hatten sie gleich geschnappt, aber das hat den Tod nicht mehr genützt. Nach 4 Jahren war er wieder draußen. Sie sagen, in seiner Stammkneipe, wenn er wieder mal einen sitzen hatte, habe er mit seinem Unfall angegeben. Der Schnitt durch seine Kehle ging schnell, von hinten kurz durchgezogen. Ich habe mein bestes Messer, echte Metzgerqualität, genommen und es vorher auch noch gut scharf gemacht. Olga war auf das Messer, das ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, echt stolz und hatte es ihm in Ehren gehalten. Sowas wirft man nicht einfach weg. Blöderweise hat mich einer im Hausflur gesehen, der sich auch noch gut erinnern konnte. Mit dem Phantombild hatten die mich. Und ich wurde ohne langes Fackeln auf die Dienststelle geschleppt. Und, was soll ich sagen? Das Messer. Ich hätte auf Olga hören sollen. Die wollte immer eine Geschirrspülmaschine. Ich habe ihr immer gesagt, nein, die brauchen wir 2 Händelchen für unser bisschen Geschirr überhaupt nicht. Richtig gespült habe ich das Messer schon. Es war ja total versaut. Aber sie haben doch noch was gefunden. Es musste ja so kommen. Ist ja auch egal. Ewig hätte ich meine Enkel sowieso nicht hinhalten können. Die Anstaltskleidung ist echt bequem. Schön ist sie ja nicht, aber aus dem Alter bin ich raus, wo Kleidung schön sein muss. Vor Gericht habe ich gerade noch die Kurve bekommen. Sonst hätten die mich noch wegen Notwehr freigesprochen. Jetzt bin ich im Knast wie die Biene im Honigtopf und lass mir schön Zeit, wo ich doch nur mit jungen Leuten zusammen bin, die allesamt interessante Lebensgeschichten zu erzählen haben und mich liebevoll Opa nennen. Vergleichen Sie das einmal mit einem Altersheim. Bis jetzt weiß ich noch nicht, soll ich den langen Blonden nehmen der eine 16-Jährige vergewaltigt und nachher umgebracht hat und der jetzt im Bau von allen schikaniert wird, weil es bekannt wurde? Oder soll ich es dem Typen mit den langen Fingernägeln besorgen, der bei einem Bruch erwischt wurde und eine ganze Familie abgeschlachtet hat? Wenn ich hier fertig bin, freue ich mich auf meine finale Beichte. Die verkaufe ich an die Bild oder die Bunde. Das Geld spende ich einer Opferorganisation und stelle mir das Gesicht meiner Enkel vor, die sich in meinem Haus, umlagert von Journalisten, als die Brut des Mörderkreises zeigen müssen.